Hallo und herzlich willkommen zur neuen Saison, zur Folge 23 des Aue-Podcasts, Staffel 2. Staffel 1 haben wir letztes Jahr abgeschlossen mit 22 Folgen und wir fangen jetzt neu an mit Folge 1 der zweiten Staffel, bei uns intern die Folge 23. Aue-Podcast, wir wollen heute wieder die Spiele, die kommenden Spiele und natürlich auch eine kleine Saisonvorschau auf unseren Verein Erzgebirge Aue, Wismut Aue durchführen. Und heute mit dabei sind wieder Martin und Tobias. Hi, ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Ja, die Sommerpause ist kurz, so gefühlt. Gerade noch war der letzte Spieltag der zweiten Liga, der Bundesliga-Pokalfinale. Dann kam EM dieses Jahr noch mit dabei. Und jetzt ging es schon mit Freundschaftsspielen wieder los. Und in zwei Wochen, wir nehmen heute am 14. Juli Mittwoch abends auf, geht's dann schon wieder los, anderthalbe Woche und die Zweitligasaison der besten zweiten Liga aller Saison, aller Zeiten geht los. Aber irgendwie der Wunsch nach Fußball steigt, oder? Wart ihr denn schon bei irgendeinem Freundschaftsspiel, Tobias?
Ich persönlich noch gar nicht. Also ich hatte noch nicht das Glück, noch mal irgendein Stadion zu dürfen, aber ich glaube, der Martin war schon.
Genau, ich war nämlich schon bei 4 oder 5 Spielen, ich weiß gar nicht so ganz genau, vielleicht auch 6, aber ich war halt letzte Woche halt auch in Aue am Samstag mit einem Magdeburger, der hatte sich einen Mietwagen geholt und mich mitgenommen, freundlicherweise, und noch ein Hertha-Fan. Das war, glaube ich, echt ganz witzig, mal wieder so eine Auswärtsfahrt zu simulieren, oder eigentlich ist es ja ein Heimspiel für uns, aber es fühlt sich ja schon, wenn man irgendwie 8 Uhr losfährt hier in Potsdam, sehr wie ein Auswärtsspiel an. Und ich habe auch zwei Hörer da gesehen. Das war ganz, ganz cool.
Okay. Cool. Und in Auerbach warst du auch schon, oder? Bei dem kleinen Turnier.
Genau, in Auerbach war ich auch schon. Das war die Woche davor. Da bin ich auch mit dem Zug sogar hingefahren. Da habe ich, glaube ich, irgendwie 5 Stunden hingebraucht. Und
das ist die richtige Auswärtstour gewesen.
Das war doch ganz cool.
Hast du
schönes
das
Vogtland,
den Haken für das Auerbacher Stadion, oder? Warst du noch nie?
Genau, habe ich jetzt auch.
Sehr gut. Das heißt, das ist ja dann im Detail 3 Auerspiele, die du schon gesehen hast, jetzt mit den 2 Spielen in Auerbach und jetzt.
Das stimmt, aber die beiden Spiele waren ja nur eine Halbzeit.
Ja, das stimmt. Genau, ja. Neue Saison, neues Glück. Ich glaube, es hat sich viel getan. Wir haben viel zu besprechen. Abgänge, Zugänge, neuer Trainer. Es gibt der Spielplan einiges her. DFB-Pokal wurde auch ausgelost. Wo wollen wir starten, Jungs? Wollen wir mit dem Trainer starten, oder? Wir haben einen neuen Trainer. Ich glaube, Anfang Juni wurde es bekannt gegeben. Alexej Spilewski, kurz vorm Aljoscha Spilewski. Ich glaube, spreche ich es richtig aus? Spilewski, wir müssen uns ja noch dran gewöhnen.
Ich glaube schon, ja. Also
Spilewski.
Also ganz, ganz, ganz korrekt heißt der Alexej Nikolajewitsch Spilewski.
Man hört, du kannst Russisch, oder?
Naja, also ich hatte von der 7. bis zur 12. Klasse Russisch und habe das meiste verdrängt. Und ich weiß, dass dieser Zweitname, Nikolajewitsch, also alles, was mit Itch ist, sozusagen hier immer der Vatersname ist. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich noch aus Russisch weiß, außer Yabanamayo Vaksal. Ich verstehe nur Bahnhof oder Ja, Idu Peschkom. Ich gehe zu Fuß. Und den Rest habe ich erfolgreich verdrängt.
Aber du musst dir dann noch ein paar Beschimpfungen aneignen, Tobias, denn du bist ja unser Pöbler und wenn es dann wieder ins Stadion geht und du hinter den Trainerbänken sitzt, gut, ist jetzt unser eigener Trainer, den wir jetzt nicht unbedingt bepöbeln müssen, aber sollst du dir mal überlegen, so ein paar russische Schimpfworte.
Durak, das Arschloch.
Na, haben wir doch
aber,
was.
Aber ich weiß es, ich hoffe.
Aber nicht, dass Steffen Baumgart am Ende noch kommt.
Stimmt. Nein, aber ich hab irgendwie auch nicht vor, unseren Trainer zu beschimpfen. Ich halte nämlich von dem nämlich große Stücke.
Ich glaube 32, oder? Ja, wieder, also ist mir wieder mal ein junger Trainer jetzt zu Dirk Schuster. Komplett andere Philosophie, komplett anderes Herangehen. Ich habe rausgesucht, irgendwie kommt von Kairat Almaty aus Kasachstan, ist da sehr erfolgreich gewesen, im letzten Jahr Meister geworden. Aber Tobias, ja, du hast ja bestimmt mehr rausgesucht. Was kannst du denn zu Aljoscha sagen?
Naja, es ist, wie gesagt, jetzt für sein junges Alter hat er schon relativ viele Meriten. Er ist halt, wie gesagt, Meister mit Kairat Almaty geworden und hat eine recht klare Vorstellung vom Fußball. Er steht für schnelles Umschaltspiel, aber Pressing auf allen Linien und ansehnlichen Offensivfußball. Und man kann auch ganz klar und deutlich, also ich weiß nicht, ob er die Interviews von ihm mal gelesen oder gehört hat, da gibt es ja auch schon sehr viel Kritik an der letzten Halbserie gewesen, wo er gesagt hat, naja, da war eben sehr wenig Einsatz und es gab auch relativ viele Aufrührer innerhalb der Mannschaft, das hat er ja auch hat auch durchscheinen lassen, und dass die Mannschaft so wenig Esprit und auch keinerlei Einsatz gezeigt hatte. Und das wolle er natürlich ändern. Also ihm war dieser gesamte Fußball, gerade der letzten Halbserie, einfach zu phlegmatisch. Er steht für schnellen Angriffsfußball. Er steht so ein bisschen auch, ja, ein bisschen für diesen RB-Style. Also für diese taktische Ausrichtung heißt Offensivpressing, schnelles Umschaltspiel, junge Spieler, also so ein bisschen, und auch den guten alten Konterfußball.
Aber ist das nicht komplett das Gegenteil von dem, was wir die letzten 2 Jahre gesehen haben, Martin?
Also ich fand es sehr inspirierend, auf jeden Fall mal was Offensives zu sehen, und auch das ist mir so mit Auerbach aus dem Kopf geblieben, dass dann direkt zum Anpfiff die Außenverteidiger schon losrannten und Gaëtan Busmann habe ich echt noch nie so rennen sehen wie jetzt in Auerbach, und deshalb, also ich fand das sehr, also schon einen sehr krassen Kontrast. Und ich glaube, man hat schon in den ersten Testspielen jetzt gesehen oder Freundschaftsspielen jetzt gesehen, wo die Reise da hingehen soll und wo halt auch die Schwachstellen in dem System noch sind bisher. Also einfach, dass du da auch einen Knipser in der Mitte brauchst und halt auch einen schnellen, also auch vor allem auch einen schnellen Stürmer, der das Tempo mithalten kann. Aber so an den Außenpositionen sah es schon echt gut aus, so.
Genau, also das ist vielleicht was ganz, ganz Wichtiges, dass das Spielewski vorzugsweise ein 4-4-2 mit einer Doppel-6 spielen lässt oder eben ein 4-4-3. Ich würde jetzt darauf verzichten, diese beiden Spielsysteme näher zu erklären. Das würde ich gerne in einer späteren Folge machen, wo auch mehr Fans das bisschen auch schon in Aktion gesehen haben. Faktisch kann ich sagen, man braucht für diese Systeme, braucht man junge, schnelle und angriffslustige Spieler, und man braucht vor allen Dingen auch Spieler, die relativ schnell wieder hinten sind. Denn beide Systeme sind relativ konteranfällig, wenn nämlich die Pressinglinien überspielt werden. Und insofern ist es, glaube ich, also dieses, also die Linien können einfach sehr gut durch vertikale Anspiele überbrückt werden. Aber das ist sicherlich so eine gewisse Schwäche, die es da einfach geben wird. Aber ich verspreche mir eigentlich schön Offensivfußball und auch von Leuten, die einfach auch die so ein System spielen können, die technisch einfach sehr versiert und sehr, sehr beschlagen sind. Und ja, wir kommen ja gleich auch zu unseren Neuzugängen. Also Aue wird eine Wundertüte die Saison werden.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie kommt man auf so einen Trainer? Habt ihr eine Idee? Helges Russland-Connection und erweiterte Russland-Connection, hat da irgendwie was mitgespielt? Oder habt ihr irgendwas erfahren, irgendwas gelesen, wie der Kontakt zustande kam?
Also ich dachte jetzt, dass das irgendwie nicht immer ein Spielerberater kam, aber ich bin mir da nicht sicher. Also sie hatten sich ja auch nicht live getroffen. Hatte Helge Leonhardt hat auch irgendwie auch gesagt, er hätte ihn gerne irgendwo in der Krim getroffen, wahrscheinlich irgendwo bei einem Krimsekt und Kaviar oder so, stelle ich mir das gerade vor, oder ja, in Sotschi oder, also er hat ja da sehr interessante Interviews auch gegeben zu seiner Verpflichtung, aber ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo der Kontakt herkam, aber es wirkt so ein bisschen wie das Baukastenprinzip. Auch wir suchen uns den Trainer, der auf unsere Anforderungen passt. Und also klar, er passt jetzt nicht in die Linie Schuster, aber er passt auch schon auch in die Linie der Trainer, die wir vorher hatten, mit Drews oder mit Meier oder mit Tedesco halt auch. Also so zu diesem Trainertyp passt doch Alexej Sch Spilewski sehr gut. Also junger Trainer mit einem schnellen Spiel nach vorne, und eigentlich ist doch dann eher Schuster die Ausnahme jetzt.
Also ich glaube, was man auch aus den Interviews halt raushört, dass da echt halt Zunder in dieser Rückrunde drin war, ne? Also wie jetzt Helge über die Rückrunde im letzten Jahr spricht, im Sinne, die war so schlecht und wir wären abgestiegen, wenn wir schon immer so gespielt hätten, was ja auch wahrscheinlich der Fall gewesen war. Also er lässt ja wirklich kein gutes Haar hier, nicht persönlich, aber sagen wir mal im großen Rahmen am Trainer, auch an der Mannschaft. Und gefühlt möchte er ja eine Veränderung haben, und aus dieser Geschichte heraus könnte ich mir halt vorstellen, dass er da so ein bisschen genau das Gegenteil mal wieder suchte und ja auch gute Erfahrungen, wie du es gesagt hast, Martin, mit den jungen Trainern gemacht hat und jetzt wieder sozusagen die Taktik geändert hatte. Wo ich halt den Punkt sehe, ist, du brauchst auch ein Team, was so ein System auch spielen kann. Und gefühlt hat sich ja in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren in dem Team nichts getan, personell, groß, groß nennenswert. Und jetzt willst du auf jeden Fall mal ein komplett anderes System spielen, was ich im Übrigen auch sehr, sehr gut finde und auch ganz spannend finde und sehr, sehr interessiert bin, wie das die Mannschaft aufnimmt und umsetzt. Aber ich sehe es trotzdem als Riesenveränderung an. Ich glaube, so eine Veränderung kann man gut machen bei so einem Abstieg, Aufstieg, gerade wenn da halt viele gehen, viele neue kommen. Da ist, glaube ich, so ein Umbruch viel, viel einfacher. Jetzt ist er bei uns glücklicherweise ja nicht geschehen, wir sind in der Liga geblieben. Und wollen jetzt komplett ein neues System spielen. Vom System her finde ich super, bin gespannt, ob wir die Mannschaft dazu haben, bin ich noch mehr gespannt und will ich aktuell noch in Frage stellen, wobei wir auch noch keinen kompletten Kader haben. Da kommt ja auch noch einiges. Aber nochmal zu den Aufstellungen, Tobias, 4-4-2, 4-3-3, das sind ja doch eher auch offensive Ausrichtungen, ne? Das ist auch was anderes, was wir in den letzten 2 Jahren irgendwie gesehen haben in Aue.
Aber das 4-4-2, das ist eher so eine offensive Aufstellung, die einfach relativ hohe Kompaktheit auch ermöglicht und ist auch dazu da, um halt Überzahlsituationen zu generieren. Du hast dadurch eine relativ gute Absicherung durch diese zwei Mittelfeldspieler und du setzt vor allen Dingen relativ stark auch auf das Flügelspiel. Also weil zum Beispiel bei dem 4-4-2 kann dann zum Beispiel ein Flügelspieler dann tatsächlich auch dann in die Mitte reinrücken, zum Beispiel der Ballferne, währenddessen der ballführende Flügelspieler praktisch reinpasst und sowas. Und insgesamt hast du halt ganz viele tolle Interpretationsmöglichkeiten von der Taktik her. Jedoch muss man ganz klar sagen, dass bei dem 4-4-2 die Stürmer häufig eher auf sich allein gestellt ist. Und da hätte ich mir schon gedacht, dass da wäre ja ein Paco eigentlich doch ganz gut dafür geeignet gewesen. Und es kann durchaus auch sein, dass durch den fehlenden klassischen Zehner auch sozusagen die Kreativität etwas eingeschränkt ist, sage ich jetzt mal. Und das auch gegebenenfalls auch das Umschaltspiel relativ oder ein bisschen schwieriger vonstatten gehen kann. Aber grundsätzlich ist eine gute Formation, um zum Beispiel gut zu pressen. Und bei den Stürmern ist es zum Beispiel ist einfach so, dass dann zum Beispiel einer steil gehen muss, währenddessen der andere praktisch dann auch als Wandspieler fungieren muss. Vor allen Dingen brauchst du da auch Flügelspieler, die schnell und trippelstark sind und Flanken schlagen können, wodurch ja ein gewisser Calogero Rizzuto ja schon rausgefallen ist. Na, also das ist so eigentlich so seine Lieblingsformation, die er spielt. Und ich habe mir auch gedacht, dafür kauft er sich jetzt auch etwa jetzt die Spieler ein. Aber du hast ja gesagt, Martin, du hast auch einen 4-4-3 beobachtet. Was hast denn du da gesehen?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein
4-4-3
war.
Ich glaube, 4-4-3 ist zu viel, oder?
4-4-3, Entschuldigung, für Versprecher.
4-3-3, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein 4-3 war, aber ich, also mit, und auch in der Mitte mit, in der
Zulinski?
Mitte mit Zielinski, genau. Zielinski hat nämlich auch jetzt, der hatte doch auch am letzten Samstag in der, also Mittelstürmer gespielt.
Also, was wir halt zusammenfassen können, so Spielphilosophie, viel offensiver, viel mehr auf den Ball draufgehen, viel mehr den Gegner relativ frühzeitig zu Fehlern zwingen. Dazu braucht man schnelle, physisch starke Spieler. Vielleicht auch junge Spieler, kommen wir gleich noch dazu. Ja, und das wird halt eine viel intensivere Spielweise werden, als wir es ja, wie gesagt, in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Mal gucken. Also bei mir hat er auf jeden Fall Vorschusslorbeeren, beziehungsweise auch jetzt Respekt, das so anzugehen, auch so mit der Konsequenz, wie Spielewski das jetzt angeht. Und ich bin mal echt gespannt, was draus wird. Schauen wir mal. Wir hatten es jetzt gerade schon angesprochen. Wichtige Position ist noch der Sturm. Und da haben wir zwei Abgänge. Kommen wir nämlich schon zu den Abgängen von uns, die namhaftesten eigentlich. Flo Krüger, Paco Destro. Fangen wir an mit Florian Krüger. Der hat uns verlassen jetzt im Juni und ist zu Bielefeld gegangen. Für euch überraschend, Martin?
Also, ich glaube, Michael Vogt hat es ja gesagt, dass der nicht zu halten war und dass man ja auch fast froh sein kann, dass er noch verlängert hat. Oder hat er gesagt? Also einer von beiden hat es ja auf jeden Fall gesagt. Und damit ist ja zumindest der Abgang vergoldet. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt zu Bielefeld geht, weil Arminia schon eher, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, ein Abstiegskandidat ist.
Ist nicht Fabian Klos, der davon drin ist, nicht aber ein ganz passender Mitspieler mit Krüger, also schon auch Spielweise arttypisch Paco Destro. Also ich war nicht überrascht oder andersrum, ich kann mir ihn gut vorstellen, dass es gut klappt und ein guter Zweitligist oder ein Abstiegskandidat in der ersten Liga, der sich aber auch in den letzten Jahren auch dort gehalten hat, warum denn nicht zum Erstligisten gehen? Also ich
Ja,
muss
Vogelsammer ist ja jetzt auch weg bei denen. Genau, Vogelsammer ist ja auch zu Union Berlin bei denen gegangen. Ja, die brauchten jetzt jemanden, klar.
Aber ich glaube, wir können es auch zusammenfassen. Das war ja absehbar, die Aktion letztes Jahr im August oder letztes Jahr im Herbst, ja auch super eingetütet von Vogt und Helge Leonard, ihn dann noch mit einem Vertrag auszustatten, wo ja eigentlich wir ja auch drüber gesprochen haben, da wird sicherlich irgendwie eine feste Ablösesumme drinstehen und glücklicherweise hat ja Florian Krüger da auch unterschrieben und hätte natürlich auch jetzt ablösefrei gehen können. So kriegen wir wenigstens noch etwas Geld. 1 Million wird ja kolportiert, das aber gestreckt über 3 Jahre. Und das ist für mich schon ein gewisser Makel, weil das ist Geld natürlich auch schon, was wir brauchen. Da kenne ich natürlich jetzt auch nicht die Hintergründe, weswegen man sich hier drauf eingelassen hat. Aber da sieht man halt auch mal wieder, selbst Bielefeld in der ersten Liga hat Probleme, 1 Million Ablöse zu zahlen und strecken das Ganze schon auf 3 Jahre. Vielleicht war es aber auch im Vertrag so niedergeschrieben. Das kann natürlich auch sein, um das nochmal attraktiver zu machen. Das weiß man natürlich jetzt nicht, aber so kriegen wir jetzt 3 Jahre lang 330.000 Euro und müssen noch mal etwas warten, bis wir die Millionen kriegen. Okay, Florian Krüger ist weg. Deswegen war ja eher die Stimmung, okay, das hat man abgehakt. Wir brauchen jetzt aber Ersatz für Flo Krüger. Und auf einmal schlug dann die Bombe ein. Glaube ich, letzte Woche war es, dass ja, Paco Destro uns auch verlässt und sich dem SV Sandhausen anschließt. Große Fehde und ja, wirklich Worst Case kann man ja nicht anders bezeichnen, gerade im Sturm von bei uns. Wie hast du das wahrgenommen, Tobias, die ganze Geschichte um Destro letzte Woche?
Ja, ich war, muss ich schon sagen, ein bisschen geschockt und auch entsetzt, weil damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet, weil wir haben uns ja letzte, hatten unser letzte, in letzter Staffel hatten, ob er vielleicht wechseln wird, so, da dachte ich, nee, der bleibt doch hier, der fühlt sich hier doch irgendwie super wohl und das ist ja auch so eine ganz tolle Identifikationsfigur für Aue und als er dann gegangen ist, dachte ich so, what, was ist denn da jetzt los irgendwie? Und da war ich, also für mich kam es persönlich sehr überraschend, weil ich eigentlich ihm auch zugestanden hätte, dass er auch im Spielewski-System ja eigentlich auch seine Rolle hätte haben können. Also von dahingehend dachte ich mir, okay, alles ein bisschen komisch. Und dann hat sich aber der Verein dann dazu nochmal geäußert, was ich sehr positiv fand, war ja in der Vergangenheit ich immer die Stärke von Aue, sich da auch in der Öffentlichkeit sich zu bestimmten Themen zu äußern. In den sozialen Medien sind ja dann die Wellen ganz hochgeschlagen. Und da habe ich mich daran erinnert, wie die Wellen hochgeschlagen sind, dass als damals der Pascal Testro gekommen ist, wie er da auch angefeindet wurde, wie gesagt, ja, der kommt doch von Dynamo Dresden, was soll der denn? Der hat doch hier ein Tattoo und von Dynamo Dresden, der kann ja nicht für uns spielen. Und am Ende, also man hat praktisch geweint, als er gekommen ist, und man weint jetzt praktisch, als er gegangen ist. Und ich glaube, für Pascal Testro, also ist es, glaube ich, ist es ein guter Wechsel zum SV Sandhausen. Für Aue, glaube ich, schon eine Schwächung. Und aber es ist, glaube ich, so in den letzten 3 Saisons eine ganz, ganz wichtige Figur gewesen. Er hat immerhin auch 37 Tore und 19 Vorlagen in 99 Spielen gemacht. Also ist, glaube ich, auch einer der besten Torjäger in der zweiten Liga für Erzgebirge Aue. Und das ist einfach mega, mega schade, finde ich zumindest.
Er wollte die 100 nicht voll machen, bleibt jetzt sozusagen bei 99 Spielen. Ja, bezüglich Kommunikationspolitik vom Verein, das war natürlich an dem Tag schon ein bisschen typisch für Aue. Da gab es ja keine Informationen in den sozialen Kanälen, sondern nur auf der Homepage, unkommentierbar sozusagen. Da hat man sich versucht, da etwas rauszuziehen. Und keine Möglichkeit zu geben, irgendwie den Fans die Meinung zu sagen. Da finden sich ja trotzdem noch andere Kanäle. Aber mehr als die Information gab es ja da an dem Tag der Bekanntgabe nicht. Dann gab es ja auch diverse Spekulationen, warum, wieso, weshalb. Von Rauswurf bis hin zu keinen Bock mehr für Aue zu spielen. War ja da alles dabei. Jetzt nach einer Woche hat sich das ja so ein bisschen relativiert. Für mich hat sich so dargestellt, und wurde ja auch jetzt von beiden Seiten dann auch schon so grob bestätigt, dass, ja, glaube ich, Paco Destro schon seinen Platz bekommen hätte in der Mannschaft, aber er sicherlich nicht mehr die Rolle gespielt hätte, wie er in den letzten 2 Jahren gespielt hätte, nämlich diese komplette Stammplatzgarantie, diesen festen Platz da vorn drin. Ich glaube, die hat Spilewski ihm nicht mehr gegeben. Hat ja auch schon gesagt, dass es jetzt nicht war, dass er überhaupt keinen Einsatz mehr für ihn hier in der Mannschaft sieht. Und ich glaube, das wäre auch verrückt für einen Verein wie Erzgebirge Aue, einen Top-Stürmer, Topscorer der letzten Saison, auf einmal im neuen Spielsystem keine Rolle mehr zu geben. Also ich finde auch, so ein Paco Destro findet immer irgendwo einen Platz und auch immer einen guten Platz. Aber gut, wenn man sich nicht mit der Rolle anfreunden kann, die man dann eben hat, weil es eben eine andere ist, weil vielleicht einem die Spielweise auch so nicht gefällt, weil sie auch zum Typ vielleicht auch nicht passt. Wenn man vielleicht auch mal ab und zu von der Bank eher als Stoßstürmer kurz vor Schluss dann nochmal reinkommt, um irgendwie doch nochmal mit der Brechstange alles umzureißen. Ja, wenn das nicht passt, dann ist es wahrscheinlich für beide Seiten das Beste, sich zu trennen und zu gehen, so schmerzvoll, wie das jetzt für uns auch immer noch ist, aber im Endeffekt geht es halt nicht anders. Man will dadurch natürlich auch jetzt keinen Streit in die Mannschaft längerfristig holen, auch zwischen Mannschaft und Trainer dann. Deswegen ist halt ein klarer Cut hier gut und wichtig. Was ich dann halt wenig nachvollziehen kann vom Verein her, wobei ich da auch nicht die Hintergründe kenne, dass man ihn jetzt zum SV Sandhausen gegeben hat und das war auch für den niedrigstelligeren, sechsstelligen Wert. Ich weiß nicht, ob man da nochmal hätte etwas pokern können, wenn man das nochmal etwas unter Verschluss gehalten hätte und über Mittelsmänner das mitgegeben hätte, dass Paco Destro zur Verfügung steht. Ob es dann nicht auch andere Vereine, die vielleicht nicht im Abstiegskampf mit Aue konkurrieren, gegeben hätte oder gerade natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Geld hier rausgeholt werden könnte, als die, wie viel sind es jetzt, vielleicht 200.000, 300.000 Euro. Für den Stürmer, der 30 ist und im letzten Jahr zweistellige Tore gemacht hat und Vorlagen gegeben hat und auch einen echten Namen als Topstürmer in der zweiten Liga hat, da finde ich das etwas, da haben wir uns etwas unter Wert verkauft, haben wir ihn unter Wert verkauft. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Aber es ist, wie es ist. Sandhausen hat einen Topstürmer jetzt bekommen. Und ja, wir können, glaube ich, nur die Daumen drücken, dass er uns nicht nächstes Jahr in die dritte Liga schießt. Aber.
Ich
Mal schauen.
find ja an dem Transfer merkwürdig, was Herr Leonhard dazu gesagt hat, dass er ja gar nicht in die Abwicklung des Transfers eingebunden war, sondern im Urlaub war in der Türkei und den ganzen Transfer mich ja gemacht hat. Und das war schon ein bemerkenswertes Statement im MDR, wo Herr Leonhard ja auch nochmal betont hat, dass er ihn ja von der Bank damals aus Dresden geholt hat und wie auch immer. Aber so ein bisschen ist es doch auch typisch, dass man jetzt einen verdienten Stürmer auch dann nicht irgendwie versauern lässt, sondern halt gehen lässt, weil dann hat man ihm ja in Anführungsstrichen noch ein Geschenk gemacht, ne, dass er jetzt auch weiter spielen kann. Ja, also ich finde das jetzt insgesamt nicht so völlig verwunderlich, aber wirtschaftlich wäre es natürlich wahrscheinlich besser gewesen, wenn man ihn einfach gehalten hätte. Und ja, du bist halt ein Käufer, die Summe auf den Tisch legt, die er wert ist. Und ich finde es insgesamt dann doch merkwürdig, ja.
Ja.
Aber ihr habt jetzt alle noch keine Gründe für den Abgang irgendwie genannt und ich finde schon, dass es die gibt. Also erstmal, wer sagt denn, dass Testrot alleine funktioniert? Also Testrot und Krüger waren jetzt 3 Jahre lang ein Riesenduo. Das sagt ja auch keiner, aber er hätte es vielleicht alleine schwieriger gehabt und er hätte es vielleicht jetzt auch unter dem neuen Trainer deutlich schwieriger gehabt, weil ich bin insgesamt der Meinung, er ist da zu langsam, um da in der Mitte in diesem System spielen zu können, auch wenn das nicht immer nur jetzt so eine Systemfrage sein kann, weil man kann ja auch durch In-Game-Coaching vielleicht im Spiel mal umstellen. Also das ist mir auch bei Spieleski ja positiv aufgefallen, dass er ja auch gegen Magdeburg jetzt halt mehrere Systeme versucht hat. Er hat ja dann auch teilweise umgestellt auf einen 4-4-2 zwischendurch. Und ja, also ich finde, es sind auch einfach Sachen, die dafür sprechen, dass man diesen Transfer gemacht hat.
Also, was ich auch gut finde und nachvollziehen kann, so dieses aktive Coaching von Spielewski, das finde ich auch gut. Also da sieht man wieder dieser moderne Ansatz, junger Trainer wirklich aktiv aufs Spielgeschehen einzugehen und dort wirklich auch aktiv was zu tun und sich aktiv an der Seitenlinie zu zeigen. Ich finde, Destro hätte auch in dieses System gepasst, weil in so Spielsituationen ist man ja auch mal nicht nur in der Offensive, selbst wenn man ein offensives Spiel jetzt machen möchte, ist man ja auch mal in der Defensive. Das heißt, wir werden auch da in dem Spielsystem Chancen haben zu kontern und die Stärken von Destro zu nutzen und brauchen die auch. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir da einen sehr guten Stürmer abgegeben haben, den wir gut hätten einsetzen können. Und selbst wenn man das mal außen vor lassen will, wo ist denn jetzt die Alternative? Also wer spielt denn jetzt an dessen Stelle? Und wir haben vorhin drüber gesprochen, wer spielt denn jetzt an der Stelle von Florian Krüger? Wen haben wir denn da? Wir gucken jetzt gleich nochmal auf die Neuzugänge. Da ist halt aktuell auch noch keiner da. Und klar sollen jetzt noch ein Stürmer mal mindestens, vielleicht sogar zwei geholt werden. Mal gucken, ob der, sagen wir mal, die Stärken so abbilden kann, die vielleicht ein Destro abbildet, mit seiner anderen Spielphilosophie, die ja dann zum Trainer passen muss. Da bin ich halt echt mal gespannt, weil mein Punkt ist halt, wo ist die Alternative? Und die sehe ich halt noch nicht.
Also Maja, ob Pascal Testroux, also ein Hörer, hat ja auch gesagt, das ist wie so ein wandelnder Fels. Also da hat er recht, aber so ein Fels kann halt auch mal so einen Ball halten. Und ich hätte den schon auch in einem 4-4-2-System ja auch gesucht, weil er ja auch mal ein 1-zu-1 sozusagen, oder weil er einfach einen Ball halten kann, weil er mal auch aus der Drehung schießen kann. Also weil er sich einfach auch mal durchsetzen kann. Na, und da war ja schon richtig gut, muss ich mal sagen. Also ich bin da auch ein bisschen traurig, dass er geht, und vor allem jetzt auch, weil es ein super, super verdienter Stürmer ist. Aber ich glaube, ich vertraue da einfach auch unserer Vereinsführung, dass wir da Leute finden, die das einfach auch gut ersetzen können. Ihr könnt euch doch erinnern, als damals Pascal Testroux, sage ich, der Pascal Köpke gegangen ist, wo er sagt, ach mein Gott, den können wir ja nie und nie und nimmer ersetzen, und den haben wir ja auch irgendwie ersetzt bekommen. Na, und das ist so, und ich glaube, was ja auch auffällig ist, dass Stürmer, die bei uns gut waren, woanders bei weitem nicht so gut sind. Da gibt es ja etliche Beispiele dafür. Na, also insofern, also meine These ist ja, Florian Krüger war so gut, weil er Pascal Testroux an der Seite hatte, aber Pascal Testroux ist einfach auch für sich schon so ein gefestigtes Spieler, der kann auch für sich alleine gut sein.
Ja, und wir kommen dann nochmal auf Nicolas Kühn, unseren Zugang, den ich jetzt auch irgendwie zweimal in Testspielen gesehen habe, am Fernseher. Der gefällt mir echt gut, so ein kleiner, schneller Dribbler. Ich finde, der hätte gut gepasst zu Paco Destro, weil du vorhin das sagtest, Martin. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber gut, jetzt Mittwoch, 14. Juli, aktuell noch kein Stürmer in Sicht. Wir kommen gleich noch zu jemandem, der in Aussicht steht. Aber ja, aktuell ist einfach diese Position nicht belegt. Und ob Zielinski diese Position einnehmen kann über eine längere Zeit, steht dann in den Sternen. Okay, dann gucken wir uns mal, wobei, stopp, ich will noch eins dazu sagen, auch da nochmal ganz offiziell von der Seite, also vielen, vielen Dank, super Leistung, Florian Krüger, Paco Destro, was ihr die letzten 2, 3 Jahre hier geleistet habt, ganz toll, also riesen, riesen, riesen Beitrag zu den 2 Saisons jetzt geleistet, wo wir keinerlei Abstiegssorgen hatten. Ich glaube, mit Martin Mennel unbestritten die Spieler, besten Spieler 2 und 3 der letzten 2 Jahre. Das war ein Traumduo, und ich glaube, also so ein Duo habe ich jetzt in Aue noch nicht gesehen, tatsächlich. Also, dass wir wirklich so 2 Top-Stürmer haben. Das war immer bei uns so ein Top-Stürmer, auf den muss man sich verlassen. Wenn das nicht funktioniert, geht nichts. Das war echt mal jetzt 2, 3 Jahre, wo so ein Duo super funktioniert hat. Und deswegen, ja, weine ich wirklich mehr als eine Träne nach, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Kommt ja immer wieder was Neues. Und ja, da bin ich einfach gespannt, was kommt.
Junge, komm
Aber
bald
deswegen
wieder,
nochmal vielen
sag
Dank.
ich da.
Ja, wir kommen dann irgendwann zur Saisonwette. Wir kommen irgendwann im Laufe der Saison dazu, dass vielleicht es auch auf gewissen Positionen noch Veränderungen gibt, und warum nicht Sachen wieder zusammenzubringen, die früher gut funktioniert haben. Ja, also warten wir mal das Ganze ab. Wir schauen uns mal die anderen Abgänge noch an. Wir haben ja einige weitere. Das Mannschaftsbild ist ja doch etwas zusammengeschrumpft. Steve Breitkreuz hat uns verlassen. Der Vertrag wurde nicht verlängert und geht zu Jahn Regensburg. Größter Breitkreuz-Fan, den ich kenne, ist Martin. Martin, was sagst du?
Ja, ist natürlich sehr schade, und genauso wie Louis Samson ja auch gegangen ist und der Dritte im Bunde Rizzuto, damit verlässt so ein bisschen unsere Aufstiegsmannschaft auch Aue. Also weiß gar nicht, ob noch einer von den Aufsteigern da ist, außer Menne. Und das ist ja insgesamt
Riese.
schon,
Der Riese ist noch
ja,
da.
Riese, ja. Aber es ist halt schon echt schade, dass Breitkreuz auch gegangen ist. Und ich finde es auch unverständlich, dass Breitkreuz gegangen ist und man mit unseren beiden ein bisschen hüftsteifen Verteidigern Ballas und Gonter verlängert hat und oder jetzt weiter plant. Und das passt ja eigentlich auch nicht zu einem schnellen Spiel. Und Breitkreuz war einfach doch deutlich agiler, auch in der Vorwärtsbewegung, und ja.
Könnt ihr euch vorstellen, dass das noch eine Aktion, der verkaufene Aktion war, die vom Verein gemacht wurde und nicht vom neuen Trainer? Weil ich glaube nämlich, Breitkreuz war doch einer, der relativ schnell bekannt gab, dass er wechseln wird. Das könnte ich mir nämlich auch noch vorstellen, dass da der Trainer gar keine Aktien drin hatte.
Durchaus, also er ist ja relativ dann, also wir kennen natürlich die Hintergründe nicht, vielleicht haben sie sich ja wegen Geld nicht einigen können. Und natürlich muss man sagen, hat ein Breitkreuz auf der Außenverteidigerposition häufig nie so wirklich, da hat seine Sache schon solide gemacht, da hat aber wirklich selten überzeugt. Und das ist einfach auch der Punkt, aber das ist halt irgendwie auch nie seine Position gewesen. Also er ist eigentlich der wesentlich bessere Innenverteidiger gewesen. Und der war jetzt so lange verletzt und ist dann halt wiedergekommen und eigentlich. Also ich hätte ihn gerne gesehen und man hat ja dadurch mit Jan Regensburg einen anderen direkten Abstiegskandidaten praktisch mit verstärkt. Also ich sage auch, also bei Rizzuto sage ich, alles klar, verstehe ich. Hat er stark abgebaut, obwohl ich ihn als Mensch sehr mag. Und bei Samson habe ich auch von letzten Staffel ja schon gesagt, ist eher ein Spieler für den gehobenen Drittligisten, aber eigentlich kein Zweitligaspieler. Aber bei Breitkreuz hätte ich mir echt gedacht, wir hatten da echt einen. Auch einen relativ offensiv starken Innenverteidiger, der auch mal eine gute Spieleröffnung konnte, der auch mal einen Zweikampf gewinnen konnte. Also ich fand eigentlich schon, dass Breitkreuz, wenn er fit ist, eigentlich zu den besseren Zweitliga-Verteidigern gehört. Insofern kann ich es leider auch nicht ganz nachvollziehen.
Ich kann noch was zu deiner These sagen, Thomas. Am 19. Juni wurde schon der Abgang von Breitkreuz bekannt gegeben und am 15. Juni hat der Trainer es vorgestellt. Also er kann da eigentlich keine großen Aktien drin gehabt haben. Aber vielleicht ist
Aber
es
du
jetzt.
sagtest, am 19. Juni ist der Abgang bekannt gegeben worden und am 15. der Trainer bekannt. Also es ist halt danach dann.
Ja, aber also
Also ja, sozusagen.
es macht doch niemand in so einer Zeit.
Okay,
Also,
ja.
beziehungsweise, nee, also 15. Juni wurde schon hier, 15. Juni wurde der Trainer vorgestellt und 15. Juni stand es auch schon in der freien Presse, dass er geht,
Okay,
so.
ja.
Und
Siehst du, ja, genau.
am 19. Juni hat er schon bei Jan Regensburg unterschrieben, also
Ja, okay.
sowas läuft doch noch länger, ja.
Also genau, also dann können wir es doch auch festmachen, dass da der Trainer jetzt kein großes Mitspracherecht dann hatte.
Obgleich der natürlich für Helge, natürlich und für den Helge Leonhardt natürlich auch eine Analyse der Saison erstellen sollte. Also ich kann mir, also der wird er schon gesagt haben, den, also zumindest, also ich würde es jetzt nicht ganz ausschließen, zumindest.
Genau. Ihr habt es schon angesprochen, Luis Samson, Calicero Rizzuto, auch alteingesessene Auer Haudegen. Samson geht zum HFC nach Halle und Rizzuto ist gerade im Probetraining bei Hansa. Das könnte sein, dass das auch einer ist, den wir nächstes Jahr im Erzgebirgsstadion begrüßen dürfen und er auch ja, für einen Gegner aufläuft. Mal gucken. Ja, alle dreien geht auch ähnlich wie Krüger und Dastro. Vielen Dank für die ganzen Einsätze. Sehr leidenschaftliche Spieler. Also ich glaube, haben auch von ihrem Temperament super nach Aue gepasst, von ihrem Spielstil, dieser kämpferische Stil sehr nach Aue gepasst. Und Steve Breitkreuz, unvergessen, Oktober 2016, Auswärtsspiel hier in St. Pauli in Hamburg, Freitagabend. Flutlichtspiel, 90. Minute 1-1, Ecke, Hochscheid, du machst den Kopfball zum 2-1 hinein und Eskalation im Auswärtsblock. Unvergessen.
Und gegen
Vielen
wen
Dank, Steve
Wiesbaden? Und
Breitkreuz.
gegen wen Wiesbaden in der dritten Liga? Hat das auch in der 90. geschafft, ja. Egal.
Da war ich nicht dabei, habe ich nicht, bin ich nicht so eskaliert wie
Es war
damals.
eines der letzten Spiele im alten Old Otto.
Mensch. Ja, alles Gute in Regensburg, nur das Beste außer gegen uns. So, weiteren Abgang und das ist dann, glaube ich, auch der letzte von den Spielern. Kevin Haar, unser dritter Torwart, hat uns wieder verlassen. Ich glaube, bis auf einzelne Einsätze auf der Bank ist er nicht drüber hinweggekommen, hat keine Spielpraxis bei uns bekommen. Und ja, ich glaube, aktuell haben wir dann nur zwei Torhüter, oder? Hat jemand das Mannschaftsbild im Sinn, was jetzt gerade erst geschossen wurde? Ist da vielleicht noch ein dritter Torwart, vielleicht einer aus der Jugend mit dabei?
Jean-Marie Platt ist ja auch noch gegangen, genau.
Okay.
Der stand ja auch noch im Kader. Also auf dem Mannschaftsfoto ist glaube ich keiner, aber bei Transfermarkt ist noch ein U19-Keeper gelistet.
Okay. Ja, könnte dann die Local Player-Geschichte vielleicht auch wieder ergänzen, was glaube ich auch Platte da gemacht hat. Braucht Aue einen dritten Torwart noch?
Auf jeden Fall.
Tobias?
Ich denke auch, also die Frage ist, ob wir da tatsächlich jemanden, ob es tatsächlich jemanden sein muss, der da tatsächlich schon Zweitliganiveau hat. Also der dritte Torhüter war ja früher der immer in der Reservemannschaft dann gespielt hat, sag ich jetzt mal. Also wir brauchen da schon eher noch, also ich würde schon sagen, eher einen Jugendmann. Und sag ich mal, und Kevin Haar ist ja eigentlich auch bloß ein Jugendmann gewesen, sag ich jetzt mal. Also ich weiß gar nicht, wo der dann hingewechselt ist. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht recherchiert. Aber du haben halt natürlich mit Martin Mendl und Philipp Kleven haben wir natürlich zwei Bomben-Torhüter. Genau, aber mir fällt auf dem Mannschaftsfoto noch was anderes auf. Und
Was
zwar,
denn?
wir haben immer bloß eine Physiotherapeutin. Und zwar, welche fehlt denn
Die
da?
Blonde
Ich
oder die
die
Schwarzhaarige?
die also ich glaube die Nadine
Ich kenne
Dörfler
leider die Namen
ist.
nicht. Entschuldigung, ich kenne halt leider nur die Haarfarben. Entschuldigung.
Genau, also die Nadine Dörfler sehe ich hier gar nicht drauf. Also oder
Okay.
vielleicht, gut, ich kenne jetzt nicht die Hintergründe, vielleicht hat sie keine Zeit gehabt. Ich fände aber schade irgendwie.
Vielleicht ist sie auch im Urlaub. Sie war auch am Samstag beim Testspiel nicht. Es ist ja auch gerade Urlaubszeit.
Das kann natürlich sein. Also deswegen.
Oder Sparmaßnahmen vom Verein. Kann das sein?
Ja, aber sie sind doch sowieso nicht alle fest angestellt beim Verein. Also ist unwahrscheinlich.
Also definitiv machen wir beide bei die Füße einen sehr sympathischen Eindruck auf dem Feld.
Das stimmt. Ich halte mich noch zurück, auch so eine Laudatio jetzt auf Nadine Dürfel und ihre Verdienste in den letzten Jahren noch zu halten, weil wir ja nicht wissen. Wir hoffen, dass sie noch da ist. Wenn wir mehr wissen, dann können wir ja nochmal ja, sie hochleben lassen.
Ich stell jetzt mal wahrscheinlich eine ziemlich doofe Frage. Diesen Kader, den ich jetzt hier gerade auch auf meinem Rechner vor mir sehe, das ist doch nicht der endgültige Kader. Wieso macht man denn da jetzt schon ein Mannschaftsfoto?
Weil man
Die
ja die
müssen.
Fotos für einen Kicker braucht, für einen
Ja,
Kicker
ja.
und so.
Ja. Die
Tja, okay.
Sonderhefte müssen ja fertig gemacht werden. Ja. Es gibt aber
Alles klar.
regelmäßig dann immer noch neue Fotos, die dann im September so ungefähr gemacht werden. Nach Ende der Transferperiode wird dann meistens nochmal ein aktuelles Jahresmannschaftsfoto gemacht.
Okay, gut, wieder was gelernt.
Und eben die Fotoaktion war jetzt auch für den Fankatalog, der eben gemacht werden muss. Dafür wurden jetzt auch die Fotos gemacht. Okay, dann ja, lange Liste von Abgängen, sehr, sehr namhafte Abgänge leider, aber ja, ich sage mal, überschrieben mit die fetten Jahre sind vorbei. Also gefühlt, wir können am Ende ja nochmal so einen kleinen Ausblick geben, aber anhand der Abgänge sieht man ja schon, dass echt so eine Ära jetzt irgendwie zu Ende geht und was komplett Neues, nicht nur von der Spielphilosophie, sondern auch von den Spielern her beginnt. Und wollen wir mal optimistisch in die Zukunft gucken, dass das dann auch alles so funktioniert. Ja, wenn Spieler gehen, kommen auch neue Spieler. Gucken wir mal da drauf. Tobias, du hast, glaube ich, dir die Spieler angeguckt. Anthony Barilla, den haben wir, glaube ich, schon besprochen in der letzten Folge mit seiner Auer Vergangenheit seines Vaters. Herzlich willkommen im Erzgebirge. Ich glaube, Rechtsverteidiger, oder? Helft mir nochmal. Anthony Barilla,
Anthony
Rechtsverteidiger.
Barilla, das ist ein Rechtsverteidiger, genau.
Genau.
Fangen jetzt gleich mal mit unserem, ja, mehr oder minder jetzt so eine Art Königstransfer an, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Das ist ja Nicolas Gerrit Kühn, der ja von der Leihe von Bayern München gekommen ist. Und es ist ein relativ namhafter, der hat praktisch schon relativ viel gesehen, also ist ein schneller Spieler, ist ein beweglicher Spieler mit einem richtig, richtig guten Dribbling. Flanken und Kopfbälle sind in der Tat nie so seins, ebenso wenig wie auch der Abschluss. Und er ist ja, glaube ich, nicht so ein Spieler. Man sagt, ich habe häufiger so gelesen, auch so in den Foren, spielt die Mannschaft gut, ist Nicolas Gerrit Kühn gut, aber spielt die Mannschaft schlecht, spielt er im Wesentlichen auch schlecht. Also der geht relativ schnell dann einfach auch mit unter. Und ist einer, der auch schon relativ viel gesehen hat. Ich meine, der ist ja in der AB-Jugend gewesen, der ist ja bei Ajax gewesen, ist ja bei Bayern München gewesen und also das ist eine Menge, muss ich sagen. Hat dort aber eigentlich nie so wirklich den großen Durchbruch geschafft, aber man hat zumindest immer überall das Talent gesehen. Denn wenn du jetzt irgendwie so ganz so zwei ja, Stemmeisen sozusagen an den Füßen hast, dann gehst du nicht zu Ajax und gehst du halt auch im Wesentlichen nicht zu Bayern München. Und ich glaube, das ist ein Spieler, der uns gerade auf der linken Offensivposition wirklich enorm, enorm bereichern kann. Und der hat mir auch in den Testspielen, hat er mir eigentlich gut gefallen. Ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen?
Ich hab's ja vorhin schon gesagt. Also mir ist er auch sehr, sehr positiv aufgefallen. So ein kleiner Tripler ist, glaube ich, auch ja relativ klein auch. Vielleicht nicht so klein wie Skerdi früher, aber so von der Spielweise hat er mich so ein bisschen erinnert. Sehr, sehr ballverliebt dann, aber trotzdem auch relativ schnell und wendig. Also das kann ich mir echt auch gut vorstellen, dass er uns da Freude macht in der Offensive. Ich glaube, er braucht jemanden als Nebenmann, der die Dinger auch reinmacht. Ich glaube auch nicht, dass er so der Vollstrecker ist. Ich finde das einen guten Transfer. Ich glaube, was man zu ihm noch sagen kann, ist, dass er doch, glaube ich, als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde. Irgendwie U18 oder U19. Da gibt es doch irgendwie immer einen Jahrgang, wo, glaube ich, mit dem goldenen Schuh oder so der beste Nachwuchsspieler Deutschlands ausgezeichnet wird. Und sehr, sehr namhafte Spieler darunter waren in den letzten Jahren und vor 2 Jahren, glaube ich, Nicolas Kühn, das war. Also,
Genau,
sagen wir mal, die Theorie, da bringt das sehr, sehr viel mit. Er hat es bisher in der Praxis im Männerbereich so noch nicht umsetzen können. Aber man muss halt auch mal sagen, der Typ ist 21. Übrigens in ein riesiges Geburtsdatum, nämlich der 1.1.2000. Also genau zur Jahrtausendwende. Am ersten Tag des 21. Jahrhunderts ist Nicolas Kühn geboren worden. Also der Typ ist halt 21 und da sich noch zu suchen, auf dem Fußballplatz irgendwo zu finden, seine Rolle zu finden, das würde ich ihm auch noch gewähren und hoffen, dass er das in Aue dann eben tut.
Genau, er hat die Fritz-Walter-Medaille in Gold bekommen. Also der
Die
ist schon einer. Und
Fritz-Walter-Medaille.
ich glaube, wenn der sich in Aue wohlfühlt und wenn der wenig Ablenkung hat, ist er tatsächlich auch einer, der hier durchaus auch durchschlagen kann, sag ich jetzt mal. Also ich denke mal, das ist ein guter Transfer. Ebenso gut empfinde ich übrigens Sofiane Mesquem, der von Wolfsburg 2 gekommen ist. Also auch ein Spieler, glaube ich, aus meiner Sicht mit einem bombastischen Potenzial. Als einer, der so speziell eigentlich auf der 8 zu Hause ist, also der so speziell in einem 4-3-3-System gut aufgehoben ist, dann auch als Achter, kann aber auch noch ein bisschen offensiver spielen und notfalls auch nur als Linksverteidiger. Und es ist ein definitiv großes Talent, hat aus meiner Sicht ein ganz viel Potenzial auch auf dem Stammplatz und er besticht eben so durch starkes Passspiel, er ist schnell, er ist beweglich, er ist ein guter oder Zweikämpfer, sollte aber noch ein paar Schnitzel essen, denn er ist relativ schmächtig.
Er hat was mit Krüger gemeinsam, weißt du was?
Na, die haben denselben Berater, würde ich mal vermuten, oder?
Nee, er ist aus Magdeburg auch. Er ist
Ah.
nämlich auch in der Jugend dann zu einem Bundesliga-Verein gewechselt. Also so typische Magdeburger Geschichte, U15, U14, U14, U15, weg aus Magdeburg und der
Stimmt.
Sofi
Genau.
ist auch Magdeburger.
Genau. Ich glaube auch.
Beziehungsweise Florian Krüger ist ja eigentlich auch aus dem
Straßfurt.
Vorort von Magdeburg, Straßfurt, ja.
Genau.
Aber war er nicht auch Junioren-Nationalspieler? Ich glaube, jetzt aktuell mit seinen 20, 21 nicht mehr, aber ich glaube, irgendwie so U17, 18, 19 hat er auch alles mitgenommen.
Genau, hat er mitgenommen. Und ich glaube, und das ist halt auch ein richtig toller Transfer. Und ich glaube, das ist auch jemand, der ist, der auch relativ viel arbeitet. Also, wo ich mir denke, das ist wirklich, wirklich ein guter Transfer. Da kann man wirklich enorm zufrieden sein. Genau,
Also
also
ich sehe
ich
hier
finde.
gerade die Mittelfeldspieler. Wir haben halt, also wie ich jetzt finde, halt echt so zwei Kohorten. Ne? Also wir haben diese ganz, ganz jungen Spieler da mit Meseguem, Majetschak, Jončić. Die sind alle so 2000, 2001, 99 so geboren. Also gerade so Anfang 20. Und dann haben wir noch im Mittelfeld dazu Sascha Hertl auch erst 21, 22. Dann haben wir halt so die Knjatic, Hochscheid, Fandrichs, Rieses, die 89 zum Beispiel Riese irgendwie geboren wurde, die irgendwie 10 Jahre, fast 10 Jahre älter sind. Also sagen zwei Gruppen, wo man aber einen riesen Altersunterschied hat. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Eine gute Mischung tut es natürlich hier immer wahrscheinlich am besten. Aber krass, dass man so zwei große Gruppen an ganz jungen und dann doch sehr erfahrenen Spielern hier hat.
Genau, das ist ein wichtiger Einwurf gewesen. Also ich glaube, dass man da wirklich auch versucht, auch den Umbruch da so ein bisschen heranzuführen. Also wirklich mit super, super jungen Spielern. Genau. Und dann haben wir noch einen Spieler geholt, von dem habe ich noch nie irgendwas gehört. Ich kann sein, dass wir den doch, Martin, kannst du dich mal erinnern, als wir noch bei diesem einem Spiel Schalke gegen Dortmund in der Jugend waren, wo uns dieser Bienenschwarm angegriffen hat? Weißt du das noch?
Du meinst
Was ihr immer für
bei der
Geschichten
A-Jugend?
habt, ey.
Ja, bei der A-Jugend, wo wir Gerard Asamoah getroffen haben und wo mich der Scout nicht auf seinen Zettel gucken lassen wollte.
Der Scout wollte dich in seinen Zettel gucken lassen.
Ja.
Das können wir ja mal verifizieren. Das muss ja 2008 gewesen sein. Oder
18 dann wahrscheinlich, ja.
2018?
Ja. Da waren wir.
Ja, da hat er 90 Minuten gespielt. Krass, wir haben ihn schon mal gescoutet.
Ja, da.
2018.
Wer denn?
Genau.
Wen denn?
Ramzi Ferjani.
Ja.
Da
Mensch.
hat er nämlich in den Reihen der Dortmunder gespielt und wir sind ja lustigerweise auch von Bienen angegriffen worden, die ähnliche Farbe haben. Nein, Quatsch. alldieweil ist es ein Spieler, der also primär einfach auch schon gespielt hat in der U19 Bundesliga West und U17 Bundesliga oder der UEFA Youth League. Und über den ist halt wenig bekannt. Also es ist so ein bisschen, es soll relativ robust sein, hat ein ordentliches Tempo und eine saubere Technik, war aber auch einige Monate vereinslos. Seit März 2020 war er ohne Spielpraxis und hat eigentlich auch gar keine Erfahrung im Erwachsenenfußball. Er war dann zwar bei Nitra, hat dort aber nicht gespielt, was aber wahrscheinlich keine sportlichen Gründe hatte, denn Nitra gilt so ein bisschen auch als ein Skandalverein. Die sollten nämlich als eine Art Mini-Ajax in Osteuropa aufgebaut werden, mit Hilfe von Investorengeld, und ist dann aber alles dort ein bisschen im Chaos versunken. Also da waren ja auch andere, eher manche, also auch eher andere deutsche Spieler. Und das ist so ein bisschen so der Wundertüte. Er ist 1,91 Meter, also der ist relativ groß, ist Nationalspieler der U21. Und ja,
Von
muss man mal
Tunesien
gucken.
aber,
Von
oder?
Tunesien, genau. Von Tunesien, Entschuldigung. Genau, von Tunesien. Und muss man mal gucken, woher. Also ich glaube, es ist
Er
eher.
kommt aus der Le lauterer Jugend eigentlich auch. Ja.
Genau, aus der Jugend von Lautern. Und mal gucken, ob er bei uns so den Sprung in den bezahlten Fußball schaffen kann. Hast du ihn auch mal in den Testspielen spielen sehen, Martin?
Ja, er hat schon gespielt. Also, ich weiß nicht, aber da war auch irgendwie ein U19-Verteidiger dabei. Ich weiß es gar nicht mehr, aber in den Testspielen, da haben so viele wilde Formationen da hinten gespielt und eigentlich jetzt außer Magdeburg-Spiel war doch auch die Abwehr da kaum gefordert. Also
Und der ist
mir ist aus
Innenverteidiger,
den
oder, Tobias?
Ja.
Ist
Okay.
Innenverteidiger, genau.
Mir ist aus den Testspielen halt eher hängen geblieben, wie krass offensiv die Außenverteidiger immer standen und dass das, wie du schon meintest, vielleicht auch eine riesen Achillesferse sein kann in dem Spielsystem.
Ich weiß noch,
Genau.
als das bekannt gegeben wurde, hatte ich ihn, glaube ich, mal gegoogelt und bei YouTube dann Videos gefunden. Da ist er, glaube ich, auch zweimal Meister geworden mit der dann, weiß nicht, U17, U19 vom BVB. Und da hatte ich mir dann die Spielzusammenfassung angeguckt und da hat er auch in der Innenverteidigung gespielt. Und ich glaube, in dem einen Finale hat er einen Elfmeter verursacht, im anderen hat er ein Eigentor gemacht. Also ich glaube, nicht so seine besten Spiele, aber trotzdem Dortmunder Jugend, da wird er einiges mitgenommen haben. Dann auch eine sehr erfolgreiche Zeit in der Jugend bei Dortmund mit den Meisterschaften mitgenommen. Also auch da wieder, ne, 11. April 2001, der Typ ist auch gerade wieder 20 geworden, gerade mal. Also ich glaube,
Ja.
Talent ist da. Ihr habt gesagt, Männerfußball irgendwie nichts erreicht bisher. Ja, neben den, wir nennen es gleich mal am Anfang wieder Hüftsteifen, Gonter und Ballas, vielleicht einer, der als dritter, vierter da irgendwie kratzt an diesen Plätzen. Mal gucken, ob er eine Chance kriegt dieses Jahr.
Ich glaube eher, wenn der Malcolm Kakaotalua fit ist, dass er dann tatsächlich eher so den Platz 3 dann übernimmt.
Okay, ja, also ja, Kakutalua eher, klar. Oder vielleicht sogar 1 und 2. Mal schauen.
Kann sein.
Wir haben noch
Wen
Dirk
haben wir noch?
Karlsson vergessen. Dirk Karlsson,
Dirk?
luxemburgischer Nationalspieler.
Genau, es ist ein Spieler, das ist so ein bisschen, also es gab, ich habe da aus dem KSC-Forum, habe ich ganz, ganz viel Häme gelesen. Hoho, ihr habt den genommen und ihr habt auch noch Geld für den bezahlt. Wie geil ist das denn? Es ist tatsächlich einer, der seine Verteidigerposition, seine Linksverteidigerposition, glaube ich, sehr gern offensiv interpretiert, der relativ schnell ist, der auch relativ gute Flanken schlagen kann, der ganz, ganz besabte Pässe schlagen kann, der hinten immer mit ganz viel Einsatz kämpft und auch manchmal, also gerade früher ist es wohl so gewesen, dass er, glaube ich, auch mal über das Ziel hinausgeschossen ist, glaube ich, auch mal rote Karten gesehen hat, der aber eigentlich an für sich ein ganz passabler Zweikämpfer ist und auch über eine ganz ansehnliche Stärke hat. So ein bisschen so die Schwäche ist so ein bisschen so das Stellungsspiel. Also früher gab es wohl, und das hab ich mir auch angeguckt, gab es auch bisweilen halt relativ schwierige Stellungsfehler. Aber ich glaube, es gab auch Spieler gerade in der luxemburgischen Nationalmannschaft, wo er seinen Job auch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Na, also ich glaube, es ist auch eher einer, der so gut in so ein offensiveres 4-4-2 oder in ein 4-4-3-3-System auch gut reinpasst, sag ich mal. Und er kommt vom KSC, wohlgemerkt.
Ja, wird dann hoffentlich so die linke Seite beackern oder mit Busman dann sich um den Platz da links außen kloppen. Ja, dann haben wir, wie viel haben wir dann die fünf Zugänge dann schon mal uns angeguckt. Wir hatten es vorhin gesagt, einer ist im Ausblick, stand jetzt 14. Juli, Leon Lauerbach. Leon Lauerbach klingt ja, wie ein Musiktitel. Tobias, du hast ja vielleicht auch zu ihm was rausgesucht.
Na, das ist eher so, das ist ein Erfurter Junge und ich glaube, ich hatte von dem relativ viel. Wenn man sich auf Transfermarkt mal so seine Werte anguckt, dann sieht man, bei Rostock hat er nur 11 Mal gespielt und irgendwie 0 Mal getroffen. Allerdings, und die Saison davor hatte er, glaube ich, in 23 Kurzeinsätzen sich für 5 Scorer-Punkte gesammelt. Man muss ehrlicherweise sagen, in Rostock hat er sozusagen auf so einer Außenstürmerposition gespielt, was halt eben so gar nicht seins ist. Also das ist ein typischer schneller Spieler, das ist ein robuster Spieler, das ist ein Spieler, der auch einen guten, der einen guten Kopf hat, der auch relativ groß ist. Und ich glaube aber, der war nämlich auch bei Bayern München 2 sozusagen auch auf der Liste. Also der ist schon auch schon gescoutet worden und hätte wohl auch dorthin wechseln können. Ist er dann aber weg, hat sich das dann aber anders überlegt, weil er dachte, naja, ich kann vermutlich ohnehin nicht wechseln sozusagen in die erste Mannschaft. Und deswegen ist er halt auch lieber zur Aue gekommen. Und ich glaube, dass das wirklich ein guter Transfer werden kann. Denn ich glaube, wenn der wenn er wirklich seine Schnelligkeit auf der zentralen Stürmerposition ausspielen kann, bin ich wirklich davon überzeugt, dass der hier was reißen kann. Sicherlich jetzt keiner, der so 15 Tore schießt, aber schon einer, der so für 6, 7, 8 Tore in der Saison auch, bei dem es auch praktisch drin sein kann. Und ich glaube, man muss immer halt auch bedenken, der hatte ja in Kiel, hatte, glaube ich, Yani Serra vor sich gehabt. Und nur weil der jetzt ein Stürmer, also ein potenzieller Neuzugang, jetzt nicht allzu oft getroffen hat, heißt das ja nicht, dass der schlecht ist. Vielleicht hat er einfach bloß nicht in das System gepasst oder vielleicht ist er einfach von Leuten geholt worden, die dann später einfach nicht mehr da waren. Also ich glaube, Leon Lauberbach wäre sicherlich, also ich glaube, der kann unsere Mannschaft durchaus bereichern.
Dann schauen wir mal, ob das was wird und ob es vielleicht der einzige Stürmertransfer dann dieses Jahr ist oder ob da noch mehr dazukommt. Aktuell haben wir eben mit Nicolas Kühn, Dimi Nazarov, Ben Zulinski und Philipp Zulechner tatsächlich halt nur echt vier Stürmer, die hier eingetragen sind.
Ein Mittelstürmer halt nur auch, ne?
Genau, ja. Das ist zu wenig, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Gut, ich glaube, wir sind uns einig, da wird noch was passieren, da kommt noch etwas. Das Transferfenster ist ja auch wieder bis Ende August geöffnet. Da gibt es vielleicht auch noch Bewegung dann nach den ersten 1, 2, 3 Spielen. Das werden wir dann auch mit beobachten. Was wir, glaube ich, auf jeden Fall sagen können, eine Verjüngung ist auf jeden Fall hier durchgeführt worden. Viele junge, talentierte Spieler geholt. Und ja, versehen mit dem neuen Trainer, mit der neuen Spielphilosophie ist das halt echt eine Wundertüte, was hier am Ende herauskommt. Wir schauen mal. Genau, die ersten Spiele warten wir ab. Ersten Spiele, auf die gucken wir aber mal. Der Spielplan ist rausgekommen und wir wurden im ersten Spiel zu einem Auswärtsspiel nach Nürnberg zugelost und im zweiten Spiel dann das erste Heimspiel gegen FC St. Pauli. Und dann dürfen wir sogar schon zum zweiten Auswärtsspiel Mitte August dann nach Schalke zum Auswärtsspiel
Dann ist aber
gehen.
noch der Pokal davor.
Und Pokal ist auch noch davor. Das ist, glaube ich, nach den ersten zwei Spielen dann. Ja, Auswärtsspiel in Ingolstadt. Was sagt ihr dazu?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein knackiges Auftaktprogramm und man kann da schon, wenn man dann am vierten Spieltag gegen Sandhausen steht, komplett unter Druck stehen. Also das ist ein sehr tückischer Saisonauftakt, weil Nürnberg holt man traditionell eher wenig. St. Pauli ist ein Lieblingsgegner, aber man weiß auch nicht, wie stark die gerade sind. Und Ingolstadt ist halt auch mal so ein Gegner für so einen Pokal aus. Und ja, dann weiß man nicht, wie man auf Schalke spielt. Und ja, dann kann schon sein, dass Mitte August der Baum brennt. Aber ich bin da jetzt nicht mal allzu pessimistisch und denke schon, dass man aus den ersten drei Spielen vielleicht 4 Punkte holt.
4 Punkte ist ein Sieg und ein Unentschieden, was man hier holt. Okay. Tobias, du hast ja, glaube ich, auch den Gegner Nürnberg noch mal etwas genauer angeguckt.
Ja, also ich glaube, gegen Nürnberg holt man traditionell immer wenig. Sie haben sich da, glaube ich, wirklich bombastisch verstärkt mit Mats Müller-Deli, mit Christoph Schindler, mit Florian Hübner, also mit Lino Tempelmann. Also das ist wirklich stark, und sie haben in Relation dazu ja auch ja kaum schlimme Abgänge, sage ich jetzt mal. Also sie haben Hanno Behrens zu Rostock abgegeben, sie haben Kevin Godon zu 68 abgegeben, aber sie haben wirklich auch keinen Leistungsträger auch wirklich abgegeben, also außer jetzt vielleicht im Medeiros oder sowas. Also ich glaube, da können wir vielleicht mit Glück einen Punkt ergattern. Und St. Pauli, muss ja mal sagen, St. Pauli startet ja meistens relativ schwach in die Saison. Das könnte natürlich auch unsere Chance sein. Und ja, gegen Ingolstadt ist natürlich wirklich. Also, ohne Scheiß, ich habe gesagt, als Ingolstadt gezogen wurde, habe ich kurz davor diesen Gedankensplitter gehabt, dass sie kriegen jetzt bestimmt Aue. Und so ist es dann am Ende auch gekommen. Also, Ingolstadt ist, glaube ich, der unattraktivste Gegner, den du hättest haben können, aus meiner Sicht.
Also ich bin da komplett emotionslos rangegangen. A, weil ich wusste, dass wir eh im Pokal nichts reißen und wieder irgendwo in der Pampa in der ersten Runde rausfliegen. Zum Zweiten hätte ich mich geärgert, wenn wir irgendwie ein attraktives Los bekommen hätten oder irgendwie ein Auswärtsspiel hier oben im Norden, weil ich nämlich im Urlaub bin an der Ostsee. Also da wäre jetzt noch irgendwie geklappt, irgendwie mit Rostock oder Greifswald, die ja auch mit im Pokal spielen. Das hätte natürlich geklappt, aber alles andere wäre ja irgendwie nicht machbar gewesen, hinzufahren. Ja, ich glaube, wir sollten es so als erweitertes Testspiel, hat auch irgendjemand geschrieben, sehen. Ich glaube, wir brauchen Spiele. Wir brauchen jetzt vor dem Beginn der Bundesliga Spiele, um uns einzuspielen, und würde jetzt auch das Spiel gegen Ingolstadt noch als erweitertes Testspiel sehen, im Sinne, dass wir relativ locker ohne großen Druck da reingehen können. Es ist ein Mitkonkurrent, es ist ein Mit-Zweitligist. Es tut jetzt nicht allzu sehr weh. Und wäre nicht allzu peinlich, wenn man da rausfliegen würde, anders als jetzt letztes Jahr, wo wir gegen Ulm, gegen den Regionalligisten rausgeflogen sind, sang- und klanglos. Deswegen kann aus dem Grund heraus das eigentlich auch ein gutes Spiel werden, dass man eben so locker rangeht, und Ingolstadt vielleicht sogar fast der Favorit ist. Dann gucken wir die ersten zwei Spiele, für die laufen in der Saison, dass man vielleicht sogar auch weiterkommt. Und dann fange ich schon wieder mit der Berlin-Träumerei an und mit Wismut Aue International. Aber aktuell glaube ich da nicht dran und glaube auch, dass wir da rausfliegen werden. Aber dass wir dieses Spiel nutzen sollten, um uns einfach einzuspielen. Deswegen ja, bin ich mal gespannt. Aber ja, die ersten Spiele Nürnberg, St. Pauli teile ich auch. Nürnberg glaube ich, dass wir nichts holen, dass wir da verlieren werden, weil wir auch noch nicht eingespielt sind. Gegen St. Pauli haben wir immer gut gespielt, da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da gewinnen werden. Auf der anderen Seite hat halt St. Pauli auch eine super Rückrunde gespielt und sich jetzt auch nochmal mit Neuzugängen verstärkt. Also die haben halt echt auch ein gutes Team, aber zu Hause vielleicht auch mit Fans dann im Hintergrund. Könnte ich mir da auch 3 Punkte vorstellen. Also ich tippe Niederlage gegen Nürnberg und Sieg gegen St. Pauli. Tobias, hast du schon deine Tipps gegeben?
Na, ich tippe auch gegen Nürnberg eher auf die Niederlage, und St. Pauli würde ich mal sagen, um ein 1:1, und gegen Sandhausen um unseren ersten Sieg in der Saison. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht.
Schalke ist noch dazwischen. Da glaubst du, dass wir
Genau.
nichts holen?
Nee, also ich glaube, also ich, also das Einzige, was ich.
Sonst ist ja Schalke wahrscheinlich gar, also wenn, ist doch Schalke am Anfang halt schlagbar, oder sagen wir
Ja, auf
mal.
jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also wenn sie gegen Aue nicht gewinnen, dann brennt halt auch komplett auch der Baum.
Ja.
Aber noch mal ganz, ganz kurz was anderes. Also um gegen Schalke eine Karte zu bekommen, gebe ich meinen rechten Arm oder notfalls einen von euren rechten Armen. Da will ich unbedingt hin. Es gibt nämlich 1.250 Tickets, und da will ich unbedingt hin. Das habe ich mir ganz, ganz, ganz.
Aber wir sind da auch in Laschet-Land und wer weiß schon, wie da die Regeln sind.
Na gut, aber na mal gucken. Aber wenn ich hin kann, dann
Aber
versuche.
wenn es geht, dann willst du dabei sein. Das haben wir jetzt vernommen.
Definitiv.
Und
Definitiv.
du wirst auch einiges dafür geben. Ja. Ich bin da
Genau.
leider im Urlaub immer noch, deswegen, ich wäre natürlich auch gern hingefahren, hätte auch viel dafür getan, aber ich bin auf jeden Fall nicht mit dabei. Macht ihr da zwei doch eine schöne Aue-Podcast-Auswärtsfahrt. Freitagabend ist ein blöder Termin natürlich. Aber trotzdem werden sich da ja viele aufmachen, um dorthin zu kommen. Gerade wenn es irgendwie, was, wie viel sind es dann? 1000, 1500 Tickets, die wir da kriegen. Das wäre natürlich schon groß, mit Aue da in der Arena zu spielen.
Ja, das wird richtig geil.
Ja.
Genau, also so ein bisschen. Also ich glaube, es ist in der Tat ein knackiges Aufwärtsprogramm. Und ich glaube, ja, ich glaube, es wird eine schwere Saison werden.
Wollen wir schon einen Tipp machen, wo wir Aue am Ende der Saison hintippen? Ich finde es total extrem schwer, das zu sagen. Was denkt ihr?
Bin da auch komplett unentschieden, weil wir auch nicht wissen, welche Stürmer kommen und wie Chilewski jetzt startet. Also klar kann Chilewski jetzt auch den Saisonauftakt komplett verkacken, auf gut Deutsch, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es irgendwann anfängt zu laufen und es wäre ja auch nicht die erste Saison, wo man bis September halt nicht oder kaum gepunktet hat. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie Aue die Mannschaft ist, die immer zum Saisonstart fertig ist, sondern oft so eine Mannschaft ist, die sich erst im Laufe der Saison eingroovt und ich glaube, da können wir auch ganz gut zum Helge der Woche überleiten. Also wir haben jetzt ja auch einfach mal den größten Umbruch seit 2015 und das hatte Helge ja auch in dem Interview gesagt. Er hatte ja das Interview jetzt auch getwittert diese Woche, auch Präsident Leonhard, wir müssen zum Trainer stehen. Da hat er ja gesagt, dass man jetzt ein paar Jahre den Umbruch halt irgendwie verpasst hat und auch nicht die Mannschaft verjüngt hat. Und deshalb muss jetzt dieser Umbruch halt umso radikaler ausfallen.
Genau, und das halt in der Liga, die extrem stark ist, in dieser Saison. Ich will sie nicht so stark reden, wie es alle tun, weil ich glaube, wir lassen uns da etwas leiten von den Namen.
Sind halt
Ich
alles
glaube,
Zweitligisten.
genau, es sind
Ja.
trotzdem alles Zweitligisten. Schalke hat sich's redlich verdient mit der Spielweise im letzten Jahr hier abzusteigen. Werder hat jetzt auch es verdient, mal in der zweiten Liga zu spielen. Und ich glaube nicht, dass das Leistungsgefälle so groß unterschiedlich ist zu den letzten Jahren. Ich glaube, es ist natürlich schon eine andere finanzielle Möglichkeiten haben diese namhaften Vereine. Wobei, was sie halt draus machen, hat man eben auch in den letzten Jahren gesehen, wie jetzt Beispiel HSV eben nix. Deswegen würde ich sie gar nicht so schwer reden, wie es jetzt viele tun. Aber ich glaube halt auch, dass wir echt zu kämpfen haben diesen Jahr trotzdem. Und will jetzt tatsächlich, dann machen wir es doch einfach so, will mich jetzt nicht zu breitschlagen lassen, irgendwie einen Tipp zu geben. Wir warten mal ein paar Spiele ab und wir geben uns mal so einen Termin, irgendwie Ende August. Da sind so ein paar Spiele gemacht, 4 Spiele, Pokal haben wir gesehen und dann können wir das, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen und dann machen wir den Tipp für das Jahr.
Ich
Okay,
würde
Helge
noch
der
mal
Woche,
was.
aber hast du schon angesprochen. Das war das Interview im Spiel gegen Magdeburg, oder, Martin?
Genau, er hat ja so ein Pauseninterview gegeben und es war ja auch ganz lustig. Ich saß ja so 3, 4, 5 Reihen hinterm NDR. Man konnte mich ja auch teilweise im Livestream irgendwie sehen oder wenn hier René Kindermann da Interviews gegeben hat. Und da waren ja auch Leute neben ihm, die so meinten, Helge, Helge, wir brauchen noch einen Stürmer, aber einen guten. Und die haben den ja auch da komplett zugelabert, als sie daneben standen. Und die hatten dann am Ende auch noch irgendwie mit dem NDR so viel zu tun, dass sie noch Trikots geschenkt bekommen haben. Aber da stand irgendwie dann sowas drauf wie Schwalbenkönig oder so. Und das hat ihnen dann nicht gefallen. Und dann haben sie doch irgendwie die ganze Zeit Scheiß MDR gerufen, weil sie dieses Trikot nicht haben wollten mit Schwalbenkönig.
Ja, es
Ja.
ist doch schön, endlich wieder im Stadion und das gehört doch auch mit dazu.
Rumgepöbel und Leute.
Endlich. Wir haben echt Monate drauf gewartet, wir alle, und jetzt geht's langsam wieder los. Das Zuschauerthema Corona ist jetzt ein anderes. Ich glaube, da sollten wir jetzt auch nicht mehr drüber sprechen. Das warten wir einfach mal ab und wir gucken, wie die Regeln sind. Ja, aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir so nach und nach jetzt wieder in die Stadien kommen, wenn es die Zahlen hergeben. Ja, gucken wir einfach mal. Habt ihr eine Dauerkarte eigentlich dieses Jahr?
Ich möchte mir unbedingt eine kaufen, aber es ist bisher noch nicht freigegeben, der Dauerkartenverkauf, weil ich würde gerne versuchen, diese Saison jedes Heimspiel mitzunehmen, nachdem ich letzte Saison so darben musste.
Das heißt, St. Pauli und so plant sie jetzt auch schon ein, dabei zu sein. Hast du das
Ja,
im Spiel?
das habe ich mir tatsächlich auch eingeplant. Also ich würde das ja im Rahmen auch meines Urlaubs praktisch mitmachen. Da würde ich mich dann vielleicht im Blauen Engel so in der Nacht vorher einmieten, da vielleicht vorher noch rund um Aue ein bisschen wandern gehen, da vielleicht auch noch mal die Pizzeria vom Scandalite Curry besuchen. Also so ein bisschen, also dass ich noch diese Aue Erzgebirgsluft einatmen kann, die ich jetzt anderthalb
Sehr
Jahre
gut.
nicht be beschnuppern konnte.
Aufruf an die Aue-Community, schickt uns die Wanderwege rund um Aue, damit Tobias seinen Urlaub wandern kann. Sehr schön. Du, Martin, Dauerkarte?
Ja, ich habe eine Dauerkarte, aber von einem anderen Verein. von einem anderen Verein. Ja, ich habe mich noch nicht entschieden. Das ist halt auch mit Spielüberschneidungen problematisch, weil ja die Regionalliga auch wie bekloppt spielt. Also weiß nicht, wie viele englische Wochen die haben. Also die knallen ja komplett alles zu. Und ja.
Gut. Ja, dann beenden wir doch diese Saisonvorbereitungsfolge. Also ich glaube, so ein Überraschungsei wie in dieser Saison hatten wir es schon Jahre nicht mehr. Ich habe riesen Bock auf die Saison, auch riesen Bock auf euch, die mit euch gemeinsam zu begleiten. Ich glaube, da gibt es viel zu besprechen und viele Ups und Downs. Das wird richtig gut. Und wir wollen das auch mit euch als Community natürlich teilen. Wir machen wieder ein Tippspiel, Kick-Tippspiel. Da werden wir auch den Link hier, habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr die Folge angeklickt habt, werden wir hier auch teilen. Nehmt dran teil, zweite Bundesliga-Tippspiel. Das war ja ganz spannend. Und mal gucken, ob der Meister der letzten Saison seine Schale, vielen Dank nochmal an Max, für die Meisterschale verteidigen kann. Und wir machen auch eine Saisonwette und das haben wir ja im letzten Jahr schon gemacht, dass wir immer so vor der Saison gesagt haben, wir wetten etwas gemeinsam mit euch als Community und wir wetten für einen gewissen Eurobetrag und der die Wette verliert oder freiwillig dann sagt, es ist okay, dass ich was spende, der ja überweist das Geld an einen Zweck seiner Wahl, am besten für uns natürlich in die Nachwuchsabteilung von Erzgebirge Aue, damit die auch als Verein dann entsprechend noch was haben. In dem Sinne, da fällt mir übrigens ein, Nachwuchsabteilung, herzlichen Glückwunsch an die Auer U17, Bundesliga-Aufstieg, Riesending, Jungs. Und ich bin nächstes Jahr dabei, wenn ihr hier oben beim HSV und St. Pauli spielt, stehe ich am Rand und mache ein Interview mit euch für den Auer-Podcast und begleite die U17 in ihrer Bundesliga-Saison. Riesending, herzlichen Glückwunsch auch an Philipp Haug, der ja auch bei uns hier in der Folge, in der Interviewfolge auch schon mit dabei war. Wir stehen auf und applaudieren, also großes Ding und auch die, glaube ich, werden gegen den Abstieg kämpfen, aber sich hoffentlich genauso halten wie auch die erste. Top-Ding. Und ja, Saisonwette. Martin, Tobias, lasst uns doch nochmal kurz drüber sprechen. Habt ihr euch schon eine Saisonwette überlegt und wenn ja, wie lautet die? Habt ihr eine?
Ich wette, dass Dirk Karlsson 5 Tore schießt. Als linker Verteidiger eine ambitionierte Wette, aber wir brauchen ambitionierte Wetten, Leute.
Das heißt, er wird Torschützenkönig bei uns dann mit 5 Toren wahrscheinlich, oder?
Ja, irgendwer muss ja die Tore schießen, aber
danach kommt Nazarov mit 3 Elfmeter kriegen wir noch oder so.
Aber wir müssen ja auch noch den Einsatz sagen. Ich wette auch wieder 50 Euro für den Nachwuchs. Ja, ich muss das Geld auch noch spenden für letztes Jahr. Es tut mir leid, ich habe es bisher nicht geschafft. Alle nochmal die Erinnerungen, die es auch noch nicht geschafft haben. Genau. Oder es verpeilt haben, wie auch immer.
Und nutzt die Bankverbindung auf der Homepage von Aue. Ich glaube, das kommt dann dem Verein zugute. Und wenn man noch was dazu schreibt, für wen es gelten soll oder dass es einfach nur dem Verein zugutekommen soll, ist da, glaube ich, die gute Tat getan. Okay, Dirk Hason, 5 Tore. Ich glaube, Aue kann schon mal die 50 Euro einplanen. Tobias, hast du eine Wette?
Ich wette, dass Alexej Schibilewski am Ende der Saison noch Trainer sein wird.
Okay. Ich wette, dass Aue 3 Trainer in dieser Saison hat. Das ist etwas dagegen entgegen, aber ja.
Interimstrainer eingerechnet?
Dann 4. kommt drauf an. Also wenn man die Hänsels dieser Welt dann für 1-2 Spiele mitzählen will, dann 4. 4 Trainer inklusive Interimstrainer.
Wollen wir jetzt natürlich auch von der Hörerschaft natürlich noch wissen, was eure Wetten sind. Ihr seid natürlich auch wieder herzlich eingeladen, uns eure Wetten zu schicken. Gern auch über eine Messenger oder am besten noch über eine Sprachnachricht. Dann könnt ihr nämlich auch im Aue-Podcast vorkommen.
Genau, also schickt sie uns per Twitter, per Facebook, per Instagram. Die Kanäle kennt ihr, auch diejenigen, die letztes Mal mit dabei waren. Nehmt dran teil. Wir werden dann das nächste Mal oder jetzt auch im Laufe des Augustes, wenn sie eintrudeln, dann immer mal wieder die Wetten vorstellen und eine Liste machen und natürlich auch wieder während der Saison ab und zu mal drauf gucken, was da passiert und wie denn der Wettstand für Erzgebirge Aue denn aussieht. Schauen wir mal. Okay, also nochmal, ich habe riesen Bock, ich bin gespannt. In 2 Wochen gibt es die neue Folge. Haben wir was vergessen, Tobias, Martin?
Ich glaube nicht, oder?
glaube ich, war auch genug. Wir sind jetzt etwas über eine Stunde. Ich glaube, wir haben eine gute erste Folge. Wir wollen es ja nicht so in die Länge ziehen. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Und ja, wünsche uns gute erste zwei Spiele. Mal gucken, wie viele Punkte wir holen. Viele Grüße ins Erzgebirge und sonst wohin, wo man uns auch immer hört. Bleibt uns treu, teilt uns gerne und wir hören uns. Macht's gut.